ARD. Kensington Church Street im Londoner Westen. Es ist natürlich ein regnerischer Tag. Eine schicke Gegend in der Nähe des Hyde Parks, ein wenig so, wie man sich das romantische London abseits der Touri-Hotspots vorstellt. Zweistöckige Stadthäuser, hier mal schmal und aus Backstein, dort pompöser mit Stuck. An jeder Ecke ein gemütlich aussehender Pub und in dieser Straße, durch die ich gerade gehe, auch auffallend viele Antiquitätenhändler und kleine Kunstgalerien. Ich komme an meinem Ziel an, ein Haus mit beiger Backsteinfassade, einer dunkelblauen Tür und einem schwarzen, eleganten Gitterzaun davor. Beim Überqueren der Straße muss ich vorsichtig sein, nicht von einem der großen roten Busse angefahren zu werden. Das mit dem Linksverkehr ist immer noch nicht so ganz meine Sache. Vorfreudig drücke ich dann aber auf die Klingel. Denn in diesem Haus hat bis zu seinem Tod im Jahr 2011 der Künstler Lucian Freud gelebt.
Hallo David, how are you doing?
Coming with you,
running? Of course.
Empfangen werde ich von David Dawson. Er war über zwei Jahrzehnte der Assistent von Lucian Freud und ist nach dessen Tod in das Haus eingezogen. David ist selbst Künstler, malt viel walisische Landschaften, aber er hat vor allem eine krasse emotionale Bindung zu diesem Haus in London. Er führt mich die Treppe rauf.
Oh, wow.
This is studio.
My God. Is this...
Yes, it's Lucian.
All Lucian paint
yeah.
on the wall.
Everything here is Lucian.
Ich stehe mit David in einem Raum mit hohen Decken, Dielenfußboden und großen Fenstern. Ich kann von hier auch durch die zwei weit geöffneten Flügeltüren in den nebenliegenden Raum gucken. Die Fenster sind dadurch Holzjalousien verschlossen, aber vier große Lampen an der Decke beleuchten die sehr besonderen Wände. Die sind komplett durcheinander mit Farbe bemalt. Wilde Striche, fett aufgetragen. Manchmal ist die Farbe mehrere Zentimeter dick. Irgendwo steckt sogar noch eine Schere in der Wand. Und wie manisch darüber gekritzelt sind Preise, Adressen, Telefonnummern. Und in einer Ecke im Raum liegt ein Berg von alten Pinseln. Daneben mehrere Ölgemälde und alte Farbdosen. David führt mich erstmal durch den Raum.
Ich arbeite hier, aber es ist Lucians Studio. Ich habe 20 Jahre in dem Raum verbracht und ich möchte ihn gerne so erhalten. Warum nicht?
Der Grund, warum ich hier bin, ist ein ganz bestimmtes Porträt von Lucian Freud. Ein Porträt, das Freud von seinem damals engsten Freund Francis Bacon gemalt hat. Davids Miene verdüstert sich, als ich ihn nach dem Bild frage.
Aus meiner Sicht ist es eines der besten Porträts des 20. Jahrhunderts. Die Innenwelt des Modells wird so intensiv transportiert, das grenzt schon wirklich an Magie. Deshalb hat es ihn auch schwer getroffen, als das Bild gestohlen wurde.
Und dann sagt David etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe. Er erzählt mir, wen Lucian Freud verdächtigte, das Bild gestohlen zu haben.
Er war überzeugt, dass ein Fan von Francis Bacon das Bild gestohlen hat.
Das ist Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf. Ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Mein Name ist Torben Steenbuck.
Und ich bin Lenore Lütsch. In dieser Staffel von Kunstverbrechen widmen wir uns einem Fall, dem mysteriösen Diebstahl von Lucian Freuds Porträt von Francis Bacon, gestohlen aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin.
Das Gemälde gilt als ein bedeutender Kunstschatz des Vereinigten Königreichs. Und wir nehmen euch mit auf unsere vertrackte Suche nach dem Bild, das seit über 30 Jahren verschollen ist.
Ihr erfahrt, was hinter den Kulissen eines internationalen Kunstdiebstahls passiert. Wir tauchen mit euch tief in die Recherche ab, in exklusive Akten, die wir zu dem Fall bekommen haben. Wir spüren Zeugen auf und sprechen mit den Menschen, die der Verlust des Bildes bis heute schmerzt.
Das hier ist Folge 2, die Spur.
Hallo, liebe Kunstverbrechen-Community, ihr habt es eben schon im Intro gehört, das hier ist die zweite Folge unserer Reihe zur Suche nach Bacons Kopf. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann fangt auf jeden Fall da an. Und Profi-Tipp, damit ihr keine der kommenden spannenden Folgen von Kunstverbrechen verpasst, abonniert den Podcast, am besten in der ARD-Audiothek. Habe ich noch was vergessen, Tom?
Nö, war super. Vielleicht noch, dass ihr euch das gesuchte Gemälde natürlich über einen Link in unseren Shownotes angucken könnt. Ansonsten würde ich sagen, wir stürzen uns kopfüber rein.
Vielleicht mit einem kurzen Rückblick, denn der Fall ist komplex und die Suche, auf die wir euch hier mitnehmen, auch nicht immer ganz geradlinig.
In der letzten Folge sind wir mit euch bei René Allange gewesen, dem Kommissar beim LKA Berlin, Abteilung Kunstdelikte. Er hat uns von seinem größten Cold Case berichtet, dem Diebstahl eines Porträts, das Lucian Freud gemalt hat. Es ist ein kleines Bild, guter Vergleich von Lenore, so groß wie zwei Reisepässe nebeneinander gelegt. Gemalt auf Kupfer und es zeigt das melancholische Gesicht von Freuds irischem Künstlerfreund Francis Bacon.
René beschäftigt der Fall, weil der Diebstahl 1988 in der Berliner Neuen Nationalgalerie verübt wurde, also gewissermaßen in seinem Revier.
Seit den 2000ern ist René an dem Fall dran und hat immer wieder dazu ermittelt. Aber die Geschehnisse liegen so weit zurück und die Aktenlage ist, sagen wir mal, schwierig. Und deshalb stellt ihn der Fall immer wieder vor Rätsel.
Es ist quasi ein perfektes Verbrechen. Der Diebstahl irgendwann um die Mittagszeit, keine offensichtlichen Spuren am Tatort, keine Zeugen, keine Verdächtigen.
Lenore hat sich am Tatort mit der damaligen Kuratorin der Neuen Nationalgalerie getroffen, Britta Schmitz. Es ging um einen möglichen Inside-Job, mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen und den Verdacht, es könnte jemand gewesen sein, der ein Fan des Malers Francis Bacon war.
Außerdem habt ihr Andrea Rose kennengelernt. Sie war die damalige Kuratorin des British Council und für die Reise der Ausstellung mit Freuds Bildern verantwortlich. Der Fall hat sie nie losgelassen und im Gespräch mit Torben konnte man hören, dass sie durch unsere Recherchen doch wieder einen Funken Hoffnung geschöpft hat.
Die Ermittlungen der Polizei wurden damals, bereits ein halbes Jahr nach dem Diebstahl, im November 1988, mangels stichhaltiger Beweise eingestellt. Allerdings hat sich einige Jahre später, 2002 um genau zu sein, ein mysteriöser Zeuge bei der Berliner Polizei gemeldet. Er wüsste wohl etwas zum Diebstahl, wolle aber unbedingt anonym bleiben.
In dieser Episode wollen wir diesen mysteriösen Zeugen genauer unter die Lupe nehmen und seiner Spur folgen.
Außerdem werden wir den Künstlern Freud und Bacon näher kommen und den Legendenstatus des gestohlenen Porträts beleuchten, damit wir verstehen, warum dieses Bild so wertvoll für Großbritannien und im Grunde für die ganze Kunstwelt ist.
Um zu verstehen, warum sich der Zeuge ausgerechnet im Jahr 2002 bei der Berliner Polizei gemeldet hat, müssen wir euch nochmal mit zu Andrea Rose nehmen.
2002. Die Ermittlungen der Polizei sind eingeschlafen. Die Tat ist mittlerweile sogar verjährt. Aber die Tate plant in London eine große Freud-Retrospektive. Und das kleine gestohlene Bild, das darf da nicht fehlen, findet auch der Künstler Freud selbst.
And obviously everybody wanted to have that picture.
Natürlich wollte jeder das Bild zurückhaben, Lucian. Besonders Lucian.
And he joked about it and said, you know, I'm going to write a letter to the
Er hat noch einen Witz gemacht, dass er einen Brief schreibt, in dem er den Dieb darum bittet, ihm doch sein Gemälde für die Zeit der Ausstellung auszuleihen. Und ich dachte mir nur, wir haben keine Ahnung, wo dieses Bild ist. Es könnte Lösegeld für Drogen in Serbien sein. Es könnte in Brasilien sein. Wir wussten nur, es wurde in Berlin gestohlen. Was alle behauptet haben, war, wenn ein Bild gestohlen wird, dann meldet sich jemand mit einer Lösegeldforderung. Aber man hörte nichts. Also haben Lucian und ich uns etwas ausgedacht. Eine Posterkampagne in Berlin. Er designte etwas und dann haben wir tausende Poster gedruckt und in Berlin verteilt.
Rausgekommen ist das ikonische Fahndungsplakat, das ihr auf dem Cover unseres Podcasts seht.
Große rote Buchstaben, die das Wort Wanted bilden, also gesucht. Darunter nur in Schwarz-Weiß eine Abbildung des Porträts mit Bacons traurigem Kopf und dem Text: Für Hinweise, die zur Wiedererlangung dieses Kleingemäldes führen, ist eine Belohnung von bis zu 300.000 D-Mark ausgesetzt. Mitteilungen, die auf Wunsch absolut vertraulich behandelt werden, bitte unter 030 31 10 99 40. Und ich muss wirklich sagen, Lenore, das Poster ist super iconic.
Total, aber ein bisschen auch, als hätte Freud gerade einen Western gesehen. Erinnert doch sehr so an ein Fahndungsplakat im Saloon. Als ich das vor mehr als 2 Jahren zum ersten Mal gesehen habe, habe ich sofort die Nummer gewählt, weil ich wissen wollte, wer geht da ran? Also auch jetzt noch, so im Jahr 2024. Nimmt da noch jemand ab?
Und?
Na, hör mal. Nichts. Nimmt keiner ab. Ich habe allerdings aus dem Archiv eine Aufnahme gefischt, wie das damals klang.
Hello, good afternoon.
I'm calling because of the portrait of Francis Bacon.
Do you have information?
Yeah.
Let's see if I can connect you to somebody.
Hello. And whereabouts is your friend? Where is the seller?
Und du hast es gesagt, das Fahndungsplakat sieht nach Wilder Westen aus. Super coole Optik. Nur diese Coolness, die wird damals leider zu einem echten Problem, erzählt Andrea Rose.
It's such an attractive poster.
Das Poster war so attraktiv, die Leute dachten, es käme von einer Kunstausstellung. Die haben es von den Wänden gerissen. Ganz ehrlich, es wurden mehr Poster geklaut, als wir aufhängen konnten.
Die Poster werden reihenweise gestohlen. 2000, so hoch war die Erstauflage. Und diese Plakate sind mittlerweile selbst richtig wertvoll und werden als Kunstobjekt gehandelt. Und gehören zur Ausstattung in zumindest einem Polizeibüro. Bei René Allange hängt das Poster über dem Schreibtisch.
Tja, nur was damals, also 2001, leider nicht ganz so glatt läuft, ist die Kommunikation eben mit der Berliner Polizei. Die wird nämlich vorher gar nicht über die Aktion informiert. Und Wilder Westen spielen in West-Berlin war die Polizei jetzt nicht so amused.
Wenn es auch nicht nach dem Plan der Polizei geht, die Aktion erregt auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit. Dazu kommt eine Pressekonferenz, auf der Andrea Rose und der damalige Direktor der Tate nochmal betonen, dass die Tat ja verjährt sei und man an einer Strafverfolgung nicht interessiert sei. Nur am Bild. Dazu die 300.000 D-Mark Belohnung. Das ist wie eine vergoldete Brücke, über die der Täter oder die Täterin eigentlich nur noch spazieren müsste.
Circa 800 Mal klingelt das Telefon, und zwar direkt bei Scotland Yard, denn dahin werden die Anrufe umgeleitet.
Da filtert ein Beamter die Anrufe, aber der Stapel ernstzunehmender Spuren bleibt klein. Dafür meldet sich zum Beispiel ein Hotelbesitzer in Cornwall, der schwört, die abgebildete Person, die sei gerade Gast in seinem Hotel. Die abgebildete Person ist Francis Bacon und der war halt schon 20 Jahre tot zu dem Zeitpunkt. Also Falschmeldungen und Scherzanrufe.
Ja, bis Andrea Rose dann doch eines Tages eine Nachricht vom verantwortlichen Mitarbeiter bei Scotland Yard bekommt.
Das Einzige, was passierte, war, dass sich ein Anwalt aus Potsdam meldete, der behauptete, er habe jemanden mit Informationen zu dem Bild. Dem sind wir natürlich nachgegangen.
Es ist der erste wirklich ernstzunehmende Hinweis zum Verbleib des Bildes nach 13 Jahren. Und Andrea ist elektrisiert.
Der Anwalt, der sich an den British Council gewandt hatte, sagte, sein Klient könne uns Informationen geben. Ich arbeitete damals in London, aber wir haben eine Niederlassung in Berlin. Ich fuhr also nach Berlin und traf den Klienten an einem geheimen Ort. Es war sehr James Bond-mäßig. Er sagte, er wüsste, wer der Dieb sei, wo er lebe und er könne auch das Bild zurückerlangen. Dafür wollte er aber, dass wir eine Überwachungskamera bezahlen, die am Haus des Diebes angebracht wird.
Dieses sehr obskure Treffen wird noch merkwürdiger, und zwar mit den Details, die uns Andreas deutsche Kollegin vom British Council erzählt. Sie war bei dem geheimen Treffen nämlich dabei. Elke Ritt heißt sie, und mit der hast du dich ja getroffen, Lenore.
Genau, nur per Videocall allerdings. Und es war wirklich schon fast ulkig, wie sie berichtet hat, dass zu diesem geheimen Treffen der Klient, also der Zeuge, von dem wir euch schon erzählt hatten, und eine Begleitung verkleidet gekommen sind.
also so wirklich filzartige Mode aus dem 19. Jahrhundert, so habe ich es in Erinnerung, viktorianisch eben. Und so wirklich für einen Auftritt in einer britischen Institution geeignet. Es hatte einen theatralischen Aspekt für mich.
Und trotzdem erinnert sich Elke Ritt noch daran, wie ernst dieses Angebot des Zeugen genommen wurde. Denn nochmal, endlich gab es eine Spur.
Diese Spur, die es dann gab, die zu einem Treffen geführt hat, hatte eben auch mit einigen Daten zu tun in Berlin mit einem Ort. Man wüsste, wo der Dieb wohnt und man müsste jetzt das Haus beobachten, weil er wohnt jetzt immer noch da und vielleicht ist das Bild ja auch noch da. Aber man brauchte Geld, um diese Observationen durchzuführen. Und das zu eruieren, dazu gab es dann das Treffen. Also das hätte sein können. Und es ist natürlich etwas, was die Polizei zu dem Zeitpunkt nicht mehr machen konnte, weil der Diebstahl war ja schon verjährt.
Für Andrea Rose ist das geforderte Vorgehen allerdings keine Option.
Wir waren nicht bereit, irgendetwas zu bezahlen, bevor wir keinen Beweis für seine Geschichte hatten. Ein Foto des Bildes oder sowas.
Und genau diese Beweise konnten damals nicht vorgelegt werden.
Wir entschieden uns also dagegen und ließen es ruhen.
Es wird aber nochmal spannend, denn was Andrea zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, der Hinweisgeber lässt nicht locker. Er meldet sich immer wieder per Fax und Telefon und schließlich wird noch ein zweites Treffen vereinbart, zu dem aber nur Elke Ritt geht.
Also dieses letzte Treffen, das ich dann noch hatte, war nicht so angenehm, weil das Pärchen da sehr darauf drängte, dass es Gewinnausfall finanziert bekommt vom British Council. Und da konnte ich natürlich nicht drauf eingehen und wir haben uns dann eigentlich im Unguten getrennt. Es hätte auch gefährlich enden können für mich, aber das war der Schluss dann meines Treffens mit diesen beiden.
Okay, kurzer Blick mal auf den Zeitstrahl an unserer Pinnwand. Wir befinden uns jetzt mittlerweile im Frühjahr 2002 und kommen zu dem Punkt, der die Spur des Zeugen für uns nochmal richtig interessant macht.
Denn nachdem der Zeuge bei Andrea Rose mit seinem Hinweis nicht weiterkommt, wendet er sich an die Berliner Polizei.
Zuerst lässt der Zeuge über seinen Rechtsanwalt ein Fax an die Polizei schicken. Wir hatten Einsicht in die Akten zu dem Fall und bei diesem ersten Polizeikontakt, dem ersten Fax, da will der Mann noch komplett anonym bleiben.
Da ist also die Rede von einem Mandanten, der weiß, wo das gesuchte Bild ist und bei Zusicherung der Anonymität gern aussagen will, bei wem er das Bild gesehen hat. Den Dieb nennt der Anwalt des Zeugen Herrn X.
Der Zeuge habe wohl sogar schon eigenständig zu Herrn X ermittelt. Und dadurch seien eben Kosten entstanden, die er mit der ausgelobten Belohnung von 300.000 D-Mark, ihr erinnert euch, das Wanted-Plakat, ja, verrechnen könne. Im damaligen Schreiben vom Anwalt des Zeugen steht sogar schon der Umrechnungskurs in Euro drin. 300.000 D-Mark sind damals rund 153.000 Euro.
Die Polizei antwortet auf das Schreiben eher verhalten, stellt eine Menge Rückfragen, klassische W-Fragen und betont, dass die Belohnung nur durch die Tate ausgezahlt werden kann. Und es steht direkt ein Verdacht im Raum. Will hier ein Hehler gestohlene Kunst verticken? Denn auf dem legalen Kunstmarkt ist das Bild ja ziemlich bekannt, da wird es schwer zu verkaufen sein.
Auf die Rückfragen der Polizei erstmal Schweigen im Walde, tagelang keine Reaktion. Aber dann, nach etwa 14 Tagen, kommt der Moment, von dem René Allange uns schon erzählt hatte.
Da hätte es mal eine eigenartige Begebenheit gegeben. Kurz nach einer nochmal groß angelegten Fahndung, da wurde mit einem großen Plakat nochmal nach dem Bild gefahndet. Und nach dieser Aktion hätte sich ein sehr mysteriöser Mann hier an die Berliner Polizei gewendet und um ein Gespräch ersucht. Er war erst darum bemüht, dass seine Identität im Geheimen bleibt. Später hat er sich dann doch geöffnet und hat praktisch Kontakt zu einem damaligen Ermittler gehabt und erzählte uns dann eine Geschichte, dass kurz nach dem Diebstahl des Gemäldes er Kontakt zu einem anderen Mann gehabt hätte. Dieser hätte sich dann als Dieb des Gemäldes offenbart, hatte eine Zeitungsmeldung hochgehalten, wo praktisch auf der ersten Seite noch die Suchmeldung unmittelbar nach dem Diebstahl stand. Und das Ganze hätte in einer Wohnung im Wedding damals stattgefunden. Und in dieser Wohnung hätte dieser Zeuge dann auch das gestohlene Bild gesehen.
Nun kennt ihr René gut und wisst, dass er relativ wenig für Theatralik bei den Berichten und Erzählungen zu seinen Fällen übrig hat. Aber aus den Akten der Polizei zu dem Treffen mit dem Zeugen auf der Wache lässt sich ganz gut ablesen, wie das Ganze abgelaufen ist und sich angehört haben muss. Wir haben euch diese Szene mal nachgebaut, basierend auf den peniblen Aufzeichnungen des zuständigen Beamten damals. Es ist der 17. April 2002 und der Zeuge erscheint ohne seinen Anwalt persönlich bei der Polizeidienststelle am Tempelhofer Damm. Im Bericht des Polizeibeamten wird vermerkt, und ich zitiere hier feinstes Beamtendeutsch, die Person ist männlich und von schlanker Gestalt. Die Körpergröße beträgt etwa 175 bis 178 Zentimeter. Aufgrund des faltigen Gesichts ist eine Alterseinschätzung schwierig. Dieses könnte zwischen 45 und 55 Jahren liegen. Die Person hat dunkle, kurze Haare und sie trägt einen sogenannten Drei-Tage-Bart. Im Bereich des Kinns ist ein ansatzweise Spitzbart vorhanden. Als Kleidung trägt die Person einen dunkelblauen Anzug mit Nadelstreifen. Das Hemd ist hellblau und im Kragenbereich zu weit. Die beschriebene Person wird dann laut Akte gebeten, mitzukommen. Jetzt zitiere ich auch, sie leistet dieser Aufforderung Folge. Und jetzt fiktionalisieren wir auf Basis der Protokolle noch mal ein bisschen. Ungefähr so könnte es dann weitergegangen sein.
Na, dann setzen Sie sich mal. Und dann erzählen Sie erstmal, wer Sie denn überhaupt sind. Sie wollten ja vorhin Ihren Personalausweis nicht vorzeigen. Also, Name, Anschrift.
Nein. Ich muss anonym bleiben. Das ist eine heikle Situation. Das kann auch dramatische Folgen für mich haben, wenn wir es nicht richtig angehen. Außerdem, ich will nicht im Mittelpunkt stehen. Also, wenn Sie das Bild finden.
Da kann ich Sie beruhigen. Sie stehen da nicht im Mittelpunkt. Aber ich brauche hier fürs Protokoll schon ein paar Angaben zu Ihrer Person.
Nein, das... Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, kann ich hier rauchen?
Nee, nicht Raucherzimmer. Also, wir fangen jetzt hier mal an. Erzählen Sie mal, was hat es mit Herrn X auf sich?
Er war ein sehr guter Freund von mir. Ich habe ihn vor circa 14 Jahren kennengelernt in West-Berlin. Ende 1986 in einem Kaffeehaus. Schon bei unserem ersten Treffen war es merkwürdig. Er sagte immer, dass er in absoluter Anonymität und völliger Askese vom Staat lebe, um frei zu sein. Und deshalb müsste ich Vorsichtsmaßnahmen folgen, wenn ich mit ihm befreundet sein wolle.
Was waren das für Vorsichtsmaßnahmen?
Es waren so Klingelzeichen an der Wohnung, wenn man zu ihm wollte. Oder auch am Telefon, wie lange man es klingeln lassen musste. Und dann hat er ja auch einen falschen Namen benutzt, also einen Künstlernamen. Da wollte er unbedingt mit angesprochen werden.
Mhm. Erzählen Sie mal weiter.
Also X war 1984 aus der DDR rübergekommen. Er hat mit seiner Frau und seinem Sohn im Wedding gelebt. Es war eine Doppelwohnung. In der linken, der kleineren, da hatte X sein, ich nenne es mal Atelier. Zwei Zimmer waren das. Und sie waren immer mit dicken Vorhängen verdunkelt. In der rechten haben Frau und Kind gelebt. Die Wohnungen waren aber auch noch über einen Durchgang verbunden, der nicht durchs Treppenhaus führte.
Okay, weitere Besonderheiten zur Wohnung?
In der Wohnung gab es keine Haustiere und trotzdem hing an der Tür im Treppenhaus immer ein Schild mit einem Schäferhund drauf und der Aufschrift »Vorsicht, bissiger Hund«. Ansonsten, die Wohnung war spartanisch eingerichtet, ganz wenig Möbelstücke und auch von seinen Kunstwerken war nicht viel zu sehen. Er war ja Maler.
Was hat er denn gemalt?
Vor allem Hände. Die Zeichnungen hat er in einer Mappe gesammelt. Und er war auch ein großer Anhänger und Verehrer von Lucian Freud, diesem englischen Maler, von dem das Bild gesucht wird. Und er hat sich viel mit dessen Leben beschäftigt. Er hat sogar versucht, ihn nachzuahmen, also so zu schreiben zum Beispiel. Genau wie Freud, wie ein Kind, eine ganz kindliche Handschrift.
Mhm.
Und sein Lieblingsmuseum, also eines seiner Lieblingsmuseen ist die Neue Nationalgalerie. Da war er damals teilweise dreimal pro Woche, vor allem vormittags, wenn wenig Touristen da waren. Er war richtig angezogen von den Werken dort. Und er war Kleptomane. Er hat sich damals viel in Künstlerkneipen im Wedding rumgetrieben und hatte immer ein Teppichmesser dabei. Und zack, hat dann so Plakate und Poster rausgeschnitten und heimlich mitgenommen. Ich muss jetzt eine rauchen. Können wir kurz Pause machen? Bitte?
In Ordnung. Ich begleite Sie eben auf den Flur. Dort können Sie rauchen.
Wir nutzen die Raucherpause für eine Ergänzung. In der Akte heißt es dann weiter, dass der Zeuge nach der Raucherpause weiterhin wenig Zeit auf dem angebotenen Stuhl verbracht hat, sondern im Zimmer auf und abging, während er erzählte.
Und was er als nächstes erzählt, ist vielleicht eine der wichtigsten Passagen bei der Verfolgung dieser Spur.
Der Zeuge beschreibt nämlich, wie sich Herr X als der Dieb des Gemäldes zu erkennen gegeben haben soll. Das Ganze habe sich damals Ende der 80er Jahre in etwa so abgespielt.
Was ist denn nun? Du warst doch noch nie hier. Ist was passiert?
Kannst du aber laut sagen. Weg da, jetzt lass mich mal rein. Hier, hast du schon gesehen? Guck mal. Los, guck mal.
Ja, da musst du das auch mal ruhig halten. Von was für einem Kopf reden die da?
Lesen klappt aber noch, oder? Steht doch hier. Der 240.000 Mark Kopf ist weg. Täter brauchte nur eine Schraube lösen.
Ey, kriegst du dich mal wieder ein? Dieses hier Rubbel da mit der Zeitung an deiner Hose. Bist du völlig irre?
Boah, du kapierst das nicht. Es geht um Kunst.
Und was für ein Kopf? So eine Statue oder was? Wo willst du denn hin?
Komm einfach morgen bei mir vorbei, dann zeige ich dir.
Ah, du bist es. Komm rein. Komm rein. Guck dir das an. Hab mich gemalt. Das ist doch einfach der Wahnsinn.
Naja, kannst du mal ein bisschen Licht machen? Hier so einen Vorhang vielleicht ein bisschen aufziehen?
Finger weg.
Aber ist jetzt nicht ganz so dein Stil, oder? Und auch dieser Rahmen.
Ja, kannst du mal sehen. Na, jetzt komm. Lass uns mal den Wein rausholen. Ich hab auch was zu rauchen da.
Okay, fassen wir das nochmal zusammen. Der Zeuge behauptet, dass der ominöse Herr X ihm am 28. Mai 1988, also einen Tag nach dem Diebstahl, ganz aufgeregt den Zeitungsartikel vom Diebstahl des Bildes präsentiert haben soll und den, das konnte man in der Hörspielszene jetzt nicht sehen, auch so ganz merkwürdig an seinem Schritt gerieben haben soll.
Kurz danach sei ihm dann in der Wohnung von Herrn X das Bild präsentiert worden, wie auf einem Altar mit Kerzen davor.
Diese Szene will er allerdings vergessen haben und erst als er die Plakate mit der Aufschrift Wanted und dem Bild darunter in der Stadt gesehen habe, da sei es ihm wieder eingefallen.
Beim Verhör bei der Polizei erzählt der Zeuge, dass das die letzte Begegnung war mit seinem Freund, dem Maler. Denn als er sich telefonisch verabreden wollte, da habe ihm eine Frauenstimme gesagt, der Mann sei spontan umgezogen.
Und bei seiner anonymen Aussage ist der Zeuge wahnsinnig nervös. Immer öfter guckt er wohl auf die Uhr, sagt, dass er keine Zeit mehr habe und schließlich bricht er die Vernehmung auch einfach ab und stürmt aus dem Polizeigebäude.
Allerdings lässt er einige Schriftstücke da. Die sollen beweisen, dass er zum Verbleib seines ehemaligen Freundes, bei dem er das Bild gesehen hat, Nachforschungen angestellt hat und dass er deswegen Kosten hatte.
Diese Schriftstücke bringen die Polizei dann auf seine Spur und sie identifizieren auch den Zeugen. Wir kennen seinen Namen, nennen ihn hier allerdings nicht mit seinem richtigen. Ihr werdet später merken, warum. Wir haben uns für den Namen Udo Schrake entschieden.
Und dieser Udo Schrake liefert den Namen des Verdächtigen, Ulf Kolkowski, und seinen Künstlernamen, mit dem er angesprochen werden will. Eine literarische Figur, die ziemlich bekannt ist, Heinrich Faust. Auch diese beiden Namen haben wir verändert.
Wir haben damit aber jetzt zwei neue Personen an unserer Pinnwand zur Spurensuche. Einmal den Zeugen, Udo Schrake, und den Verdächtigen, Ulf Kolkowski, den wir im weiteren Verlauf des Podcasts unter seinem Künstlernamen Heinrich Faust benennen werden.
Spannend ist, wie es danach bei der Polizei weitergeht. Denn wir dachten zuerst, nach den 13 Jahren die erste Spur, dann der Hinweis auf einen Verdächtigen, der schwer belastet wird, da hat die Polizei bestimmt direkt zugegriffen.
Aber Fehlanzeige. Die Polizei verfolgt den Fall insofern, als sie versucht, den Verdächtigen aufzuspüren. Aber der ist, ich zitiere, verzogen, also umgezogen. Telefonisch auch nicht mehr erreichbar.
Die Polizei in Berlin verfolgt noch die Spur des Umzugs und ermittelt eine Adresse, die auf die Ostseeinsel Rügen führt.
Aber dann wird es wieder ziemlich schnell, ziemlich ruhig um den Fall. Die Spur wird nicht weiterverfolgt.
Ich weiß nicht, wie es dir ging, Tom, aber ich fand, dass diese Stelle die erste war, bei der ich die Polizeiarbeit an dem Fall etwas, na sagen wir mal, merkwürdig empfunden habe.
Ja, ging mir auch so. Ich meine, es ist eigentlich alles da. Ein Zeuge, der sich komplett sicher ist, ein Verdächtiger, der als wirklich verdächtig beschrieben wird, dann dieser ominöse Umzug nach der Plakataktion in Berlin, das, was sich ja schon so ein bisschen wie so eine Flucht anfühlt. Naja, auf der anderen Seite ist es dann aber natürlich auch nicht so easy für die Polizei gewesen, weil der Diebstahl, also die eigentliche Straftat, zu dem Zeitpunkt ja schon verjährt war.
Mhm. Gut, wir sitzen hier vor den Akten und denken, huch, da ist doch jetzt irgendwie eine Lücke. Und schon mal kleiner Spoiler für euch, es wird wieder einige Zeit dauern, bis erneut Bewegung in den Fall kommt.
Um genau zu sein, wird es 13 Jahre dauern. Aber dann, Leute, was für Bewegung. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich kriminelle Bewegung.
Ich habe es ja so ein bisschen mit Zahlenmystik. Zwischen dem Diebstahl und der ersten Spur 13 Jahre. Zwischen der Zeugenaussage und dem nächsten Ereignis, der kriminellen Bewegung, die du angedeutet hast, wieder 13 Jahre. Wenn es so weitergeht, 2028 das nächste große Ereignis in dem Fall.
Ja, oder vielleicht doch schon ein bisschen früher, 2024, fände ich jetzt auch nicht schlecht.
Trotzdem ist das jetzt ein guter Moment, um einen Break zu machen und uns nochmal mit dem eigentlichen Werk zu beschäftigen, das wir und die Kunstwelt suchen. Und am besten gleich auch noch mit den zwei berühmten Künstlern, um die es dabei geht. Denn bei Kunstverbrechen erzählen wir ja nicht nur von den Taten, den Verbrechen, sondern auch von der Kunst.
Yes, und ich finde, wir mixen das dieses Mal auch ein bisschen mit den Eindrücken, die ich aus London mitgebracht habe. Also aus meinen Gesprächen mit Andrea Rose und David Dawson, dem ehemaligen Assistenten von Lucian Freud. Starten würde ich aber trotzdem mit einer guten alten Akte von dir, Lenore.
Na klar, ich versuche mich mal an einem kleinen kurzen Steckbrief zu Lucian Freud. Lucian Freud war einer der bedeutendsten Porträtmaler des 20. Jahrhunderts. In einer Zeit, in der vorwiegend abstrakt gemalt wurde, stand er, gemeinsam mit dem Maler Francis Bacon, für einen neuen Realismus. Der Kunstkritiker Robert Hughes bezeichnete Freud 2004 als Großbritanniens größten lebenden Maler. Allerdings porträtierte Freud nur Menschen, die ihm nahe standen, zu denen er eine Beziehung hatte. Freunde, Familie, Ehefrauen, Geliebte, immer wieder sich selbst und die Queen. Sein Markenzeichen, die Lust an der Psychologie. Er war ja auch der Enkel des berühmten Psychoanalytikers Sigmund Freud. Seine Modelle malte er häufig nackt und auch vermeintlich schöne Menschen ließ er unvorteilhaft aussehen. Geboren wurde Lucian Freud 1922 in Berlin. Seine Jugend verbrachte er in London, wohin er 1933 mit seiner Familie auf der Flucht vor den Nationalsozialisten emigriert war. 1939 wurde er britischer Staatsbürger. Seine gegenständlichen Bilder standen am Anfang seiner Karriere der Mode und dem Zeitgeist entgegen. Zum gefeierten und teuersten britischen Gegenwartskünstler wurde er erst in der zweiten Lebenshälfte. In einem Alter, in dem sich die meisten zur Ruhe setzen, arbeitete er wie besessen. Freier und mit immer dicker aufgetragenen Farben. Ich hatte eine großartige Zeit, sagte Lucian Freud über sein Leben und fügte hinzu, ich hatte immer gern Lippenstift auf den Zähnen. Die Zahl seiner Lieben und Liebschaften war legendär. 2011 starb er in London.
Alright, dann versuchen wir uns jetzt noch mal mehr dem Arbeitsstil von Freud anzunähern. Und da komme ich mit meiner Reporterreise ins Londoner Viertel Kensington und Lucians ehemaligem Haus wieder ins Spiel.
Und ich bin so neidisch, dass du das besichtigen konntest.
Ja, ich würde jetzt auch gern was anderes sagen, Lenore, aber zu Recht. Ich hatte eingangs ja schon erwähnt, dass das Haus, in dem auch das Atelier ist, wenig von David Dawson, also Freuds ehemaligem Assistenten, verändert wurde. Manische Farbkleckse an der Wand, alte Pinsel und Farbdosen in allen Ecken des Raumes, irgendwie ein geordnetes Chaos. Und das war laut David auch so eine Besonderheit an Lucian.
Because Lucian spent
Lucian hat so viele Stunden in seinem Atelier verbracht und gemalt, das hat eine tolle Atmosphäre geschaffen. Ich mochte, dass er immer zu Hause gemalt hat.
Das Atelier ist im ersten Stock, deshalb hat es die höchsten Decken und es teilt sich in zwei Räume.
Wir stehen hier im Tagesstudio. Du siehst hier all diese Markierungen auf dem Boden. Dadurch wusste ich, wohin welcher Stuhl für welches Porträt kommt.
That's the position for such and such a portrait. The rear room was his
Der hintere Raum ist das Tagesstudio ohne Strom und im vorderen Teil des Hauses ist das Nachtstudio.
The night studio. So he'd keep the shutters.
Hier waren die Fenster immer verdunkelt und da hängen noch die großen 500 Watt Lampen an der Decke.
Overhead 500 Watt lamps. And you can tell.
Wenn du genau hinguckst, dann erkennst du, welche Bilder bei Lucian Nachtbilder und welche Tagbilder sind. Bei den Nachtbildern sind die Konturen der Schatten viel schärfer durch das elektrische Licht, das auf sie scheint.
David ist Anfang der 90er selbst noch an einer renommierten Kunstakademie in London. Der damalige Kunsthändler, der Freud vertritt, kommt eines Tages an die Uni und fragt, ob jemand Bock hätte, bei Freud als Assistent zu arbeiten. Und David, der nutzt seine Chance und hat so bei Freud quasi den Fuß in der farbbeklecksten Tür. David erzählt dann noch, dass Freud wohl nicht nur ein großartiger Künstler war, sondern einfach insgesamt ein ziemlich cooler Typ.
He was incredibly good company.
Man hatte immer eine tolle Zeit mit ihm. Er war sehr intelligent, sehr aufmerksam.
Very noticing of human behavior. He would just allow you to be you.
Er erlaubte dir, du zu sein, selbst wenn er nicht einer Meinung mit dir war.
He would very, in the most polite manner.
Er gab dir dann sehr höflich eher einen Hinweis. Nach dem Motto, bist du dir damit sicher?
Have you thought this way?
Außerdem erzählt David, was für ein Arbeitstier Lucian war, wenn es um die Entstehung seiner Werke ging.
Lucian hat immer an vier Bildern gleichzeitig gearbeitet. Ich bin früh morgens zu ihm gekommen, habe die richtige Leinwand, die richtige Staffelei aufgebaut, das Bett oder den Stuhl in Position gebracht. Dann habe ich die Sitter oder Modelle reingeholt und richtig positioniert, habe ein bisschen mit ihnen gequatscht. Und dann, während Lucian gemalt hat, bin ich gegangen. Später kam meistens ein Freund vorbei und hat mit Lucian zu Abend gegessen. Dann hat er sich ein wenig ausgeruht, ein kurzes Nickerchen gehalten. Und dann gegen 18 Uhr ging es mit den Nachtbildern los. Und so war jeder Tag. Er hat nie freigemacht.
Die einzelnen Modelle oder Sitter, wie David sie nennt, haben sich übrigens nie überschnitten oder getroffen.
Dafür musste das Timing dann aber auch sitzen, oder?
Ja, definitiv. Das hat David mir nämlich auch erzählt, dass Lucian super pissed war, wenn sich jemand verspätet hat. Er hat mir dann nochmal so richtig schön ein Gefühl dafür gegeben, warum Freud den Titel als einer der wichtigsten britischen Künstler des 20. Jahrhunderts verdient hat.
Wenn du dir diese frühen Porträts von ihm anschaust, wo die Farbe nur ganz fein aufgetragen ist, diese Intensität des Innenlebens der Porträtierten, wie die durchkommt. Das war wirklich etwas ganz Neues damals nach dem Krieg. Und um sowas hinzukriegen, braucht es künstlerische Magie. Das schaffen nur wenige Maler.
Na, und dann habt ihr noch über ein ganz bestimmtes Modell von Freud gesprochen, oder?
Es ging natürlich auch um das legendäre Porträt der Queen. Die ist allerdings nicht bei Freud zu Hause vorbeigekommen, sondern die wurde gemalt
in St. James's Palace.
Im St. James Palace. Wir sind durch eine Seitentür reingekommen und auch die Queen kam rein, ohne gesehen zu werden. Es war faszinierend. Ich bin immer mit Lucian gekommen und wir waren so für 2 Stunden da. Ich habe Leinwand, Staffelei und Farbe vorbereitet, habe kurz mit der Queen gesprochen und dann habe ich Lucian nach 2 Stunden wieder abgeholt, wenn er mit dem Malen fertig war. Es klappte super.
Okay, das ist jetzt eine sehr deutsche Frage, aber wie hat es sich für dich angefühlt, die Queen zu treffen?
Das war faszinierend. Ich meine, sie ist in einer außergewöhnlichen Position, so als Oberhaupt einer Monarchie. Sie war eine interessierte Frau und ich fand es ziemlich mutig von ihr, sich von Lucien malen zu lassen.
20 Mal haben die sich getroffen mit der Queen. Ich meine, die meisten Briten haben ihr ganzes Leben lang nicht die Chance gehabt, sich mit der Queen zu treffen. Ist schon wirklich ein fetter Vorteil, wenn man mit so einem bekannten Künstler wie Freud zusammenarbeitet.
Total beeindruckend. Aber zurück zu unserem Fall und zu dem engen Freund, den Lucien Freud 1952 porträtiert hat, Francis Bacon.
Yep, auch einer der ganz großen britischen Künstler des 20. Jahrhunderts.
Bacon war der andere große Realist in der britischen Kunst des 20. Jahrhunderts. Und wenn man ihn mit Freud vergleicht, dann war er viel radikaler. Seine Porträts haben immer etwas Verschobenes, Deformiertes. Bei der ersten großen Bacon-Retrospektive 1962 gab es blankes Entsetzen und die Daily Mail schrieb, es ist die schrecklichste Ausstellung, die Großbritannien je erlebt hat. Wer zimperlich ist oder Angst vor Albträumen hat, sollte nicht hingehen. Besonders bekannt ist Bacon für seine Papstbilder, Kreuzigungsdarstellungen und Porträts seiner engsten Freunde. Bacon war homosexuell, bekannte sich schon in den 30er Jahren zu seiner Sexualität. Freud und er haben sich immer wieder gegenseitig porträtiert.
Und sie waren auch befreundet. Genau zu dieser Freundschaft habe ich David Dawson auch befragt. Aber hast du die beiden je zusammen erlebt?
Nein, das ist das Traurige. Sie hatten sich zerstritten. Deshalb habe ich Francis leider nie kennengelernt. Aber Lucien hat immer sehr liebevoll und wertschätzend von ihm gesprochen. Ich meine, sie waren so eng befreundet für 20 Jahre. Aber als sie älter wurden, hatten sie unterschiedliche Vorstellungen. Und Lucien fand, dass Francis sich bei seinen Arbeiten im Kreis drehte. Das belastete dann die Freundschaft. Und manche Freundschaften halten nicht für immer. Aber Lucien hatte trotzdem enorm viel von Francis darüber gelernt, was es bedeutet, ein zeitgenössischer Künstler zu sein.
Entsprechend hart war es für Freud dann auch, als das Porträt, das er von Bacon gemalt hat, gestohlen wurde, erzählt David Dawson.
Er war wirklich überzeugt von dem Bild. So war er mit den Bildern, die er in die Welt rausgelassen hat. Er hat an sie geglaubt und wollte, dass man sich gut um sie kümmert. Deshalb hat es ihn auch regelrecht zerstört, als es gestohlen wurde. Das ist der Grund, warum wir es nur in Schwarz-Weiß reproduzieren. Er meinte, bei den Kopien kommen die Farben zu schlecht durch. Und es erinnerte ihn nicht an sein Bild. Damit habe ich auch nach seinem Tod weitergemacht. Er war immer überzeugt, dass es ein Fan von Francis Bacon war, der das Bild gestohlen hat. Er war darüber wirklich sehr traurig.
Und dass auch David Dawson das Porträt vermisst, zeigt seine absolute Begeisterung für die Qualität des Gemäldes.
Es ist aus meiner Sicht eines der ganz großen Porträts des 20. Jahrhunderts. Es sticht wirklich heraus, weil es so intensiv das Innenleben zeigt. Das, was dem Porträtierten durch den Kopf geht. Irgendwie kommt es durch die Farbe durch. Das ist seine große Kunst als Porträtmaler.
Tja, das Portrait of Francis Bacon, hinter dem wir her sind. Es scheiden sich ja die Geister daran. Wir haben alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, gefragt, wie sie es beschreiben würden. Emotional, großartig, ikonisch hieß es da. Als meine Tochter an meinem Schreibtisch vorbeikam, wo seit 2 Jahren eine Kopie des Bildes steht, hat sie ein bisschen anders reagiert.
Das ist Bacon. Weiß ich nicht, ob ich dafür 40 Jahre auf die Suche gehen würde. Also, ich meine, es ist ja schon, also interessant, obwohl ich nicht ganz genau sagen kann, was mich daran jetzt so fasziniert. Also diese Augen, die ja so wahnsinnig groß sind und sehr, sehr krass, obwohl sie eigentlich anguckt. Er sieht ein bisschen aus wie eine Birne, als ob er eigentlich gerade so seine Weisheitszähne verloren hätte. So. Das ist, ich glaube, es ist ein bisschen so wie mit der Mona Lisa. So, wenn man nicht wüsste, dass es berühmt ist und dass es gesucht ist, wird man, glaube ich, einfach dran vorbeigehen. Vielleicht hängt das einfach irgendwo in einem Antiquariat und irgendjemand sitzt da seit 20 Jahren drauf und ist so, das ist doch wirklich schön, aber irgendwie möchte es niemand, während jahrelang eine wahnsinnig große Fahndung überall auf der Welt nach diesem Bild sucht und dann ist irgendwo in Buxtehude in einem Antiquariat.
Ja, sehr stark. Aber klar, ich meine, die Optik von dem Gemälde ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Auf der anderen Seite ist es ja zeitgenössische Kunst und ich finde diesen melancholischen Blick schon wirklich sehr ausdrucksstark.
Ja, ja, total. Und ich finde, wer die kunsthistorische Bedeutung dieses Bildes wirklich am besten zusammenfasst, ist Andrea Rose, die Frau, die nun seit über 30 Jahren nach dem Bild sucht.
Es ist ein unglaublich fesselndes Porträt von einem der wichtigsten britischen Maler, das den anderen wichtigsten britischen Maler zeigt. Es ist das einzig existierende gegenseitige Porträt. Es gibt ansonsten nur ein paar Zeichnungen und unfertige Arbeiten. Es wurde 1952 gemalt, auf dem Höhepunkt ihrer sehr engen Freundschaft. Freud hat es auf eine kleine Kupferplatte gemalt. Er saß an einem Ende des Bettes und Bacon am anderen Ende. Es zeigt also nicht nur einen engen Freund, sondern ist sogar in räumlicher Nähe zu diesem Freund entstanden.
Der Verlust des Bildes, der schmerzt Andrea auch nach all den Jahren. Und deshalb trifft sie, 13 Jahre nach den gescheiterten Verhandlungen mit dem Zeugen in Berlin, eine Entscheidung.
Als ich 2014 den British Council verlassen habe, war es für mich als die damalige Kuratorin eine offene Rechnung. Es war etwas Persönliches, von der Bedeutung für die internationale Kunstwelt mal ganz abgesehen. Deshalb dachte ich, komm, ich versuch's nochmal. Ich ging also zu Tate und der damalige Direktor, Nicholas Sirota, war sehr hilfsbereit und bot mir die Unterstützung eines ehemaligen Detectives an, der vor einigen Jahren zwei gestohlene Bilder von Turner retten konnte.
Andrea Rose begibt sich dann zusammen mit einem privaten Kunstdetektiv auf eine Reise, die sie weit weg von London und immer näher an den Verdächtigen in diesem Fall führt.
Nächstes Mal bei Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf.
Als wir reinkamen, herrschte Totenstille. Wir waren nicht willkommen.
Andrea Rose begibt sich auf der Suche nach dem Bild möglicherweise in Gefahr.
Wir sind zu unserem Auto gegangen und er ist uns gefolgt, um zu sehen, wo wir hinfahren.
Wir verfolgen währenddessen die Spuren eines brutalen Überfalls auf einen Verdächtigen, der etwas mit dem Diebstahl des Freud-Gemäldes zu tun haben soll.
Ich bin so froh, dass wir nicht im Dunkeln gerade hier sind. Ich finde das richtig spooky, ehrlich gesagt.
Es steht sehr deutlich Privatgelände, deshalb zucke ich so ein bisschen.
Das war Die Spur, die zweite Folge von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf. In einer Woche geht es weiter mit Teil 3, der Überfall.
Damit ihr keine der kommenden spannenden Folgen verpasst, abonniert Kunstverbrechen, am besten in der ARD Audiothek.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne auf, wo ihr könnt, positive Bewertungen da und erzählt euren Freundinnen und Freunden von uns. Dafür schon jetzt vielen Dank.
Ihr erreicht uns unter kunstverbrechen@ndr.de. AutorInnen und Hosts von Kunstverbrechen sind wir, Lenore Lötsch und Torben Steenbuck.
Die Redaktion haben Alexandra Friedrich, Juliane Bergmann und Christiane Glas.
Produktion, Musik und Sounddesign Oleg Tjulenev.
Ausführender Produzent NDR Kultur Stefan Fort.
Mit Unterstützung von Birgit Labs, Julia Kaiser, Tom Holste, Jonas Kühlberg, Helena Schwar, Jörg Handke, Franziska Diekmann, Steffen Siegmund, Jörg Dippe, Thilo Werner, Vanessa Wohlrath und Christoph Bungertz.
Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf, ist ein True Crime Doku Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Und jetzt, wie immer, noch ein Podcast-Tipp, und zwar Auf der Spur. Das ist kein True Crime, sondern die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD, alle an einem Ort. Von Sherlock über Doberschütz bis Brunetti. Schnüffler-Teamwork, eiskalte Profilerin, messerscharfes Detektivgenie oder Hobbyspion. Für alle, die Whodunit lieben, hört sehr gern rein und abonniert Auf der Spur in der ARD Audiothek.